Herzlich willkommen beim Lebenswege-Podcast, der Podcast, der dich in beruflichen Veränderungssituationen ermutigt und inspiriert. Mein Name ist Andrea Dominik und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich, heute Nicole John bei mir im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Wie schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, liebe Andrea.
Danke, dass du hier bist. Nicole, was wolltest du als Kind werden?
Oh Gott, das waren wirklich wahnsinnig wilde Berufswünsche von bis. Also ich wollte mal Radiomoderatorin werden, ich wollte mal Make-up-Artist werden. Dann wollte ich irgendwann, als es konkreter wurde, tatsächlich zur Polizei. Und dann bin ich im Rettungsdienst gelandet und ja, inzwischen in dem wundervollen Verein Kinderklinik Konzerte e.V.
Was hat dir im Rettungsdienst angezogen?
Ich glaube tatsächlich die Tatsache, dass man morgens nicht weiß, was den Tag über passiert. Also ich wollte eigentlich nie einen Bürojob haben, wo ich morgen genau weiß, so verläuft mein Tag. Und ja, das ist ja dort so im Rettungsdienst, ne? Man steht da einfach morgens auf der Rettungswache und es kann ein ganz ruhiger Tag werden, es kann ein ganz stressiger Tag werden. Du kannst wunderschöne Erlebnisse haben von der Geburt, aber natürlich auch wahnsinnig dramatische Sachen erleben. Und die Ungewissheit, die mochte ich sehr, sehr, sehr gern.
Was hast du dir aus der Zeit mitgenommen fürs jetzige Vereinsleben, würdest du sagen?
Das ist eine total spannende Frage, weil ich, glaube ich, extrem viel aus der Zeit im Rettungsdienst mitgenommen habe. Zum einen die Flexibilität im Kopf, die man braucht. Also, dass man eben ja hier im Verein auch nicht immer weiß, was passiert. Oder wir haben ja auch ganz viel mit Musikern zu tun, die einen wahnsinnig spontanen Alltag haben. Oder wenn wir auf einer Konzerttour sind, kann es ja auch mal sein, es fällt ein Musiker aus. Ne? Also, dass man irgendwie weiß, so hey, man kann einen Plan machen, aber der wird nicht unbedingt so bleiben. Also damit umzugehen, das habe ich mir mitgenommen. Und ich glaube, dann kommt auch ganz viel natürlich medizinische Schiene rein. Zum einen, dass ich weiß, wie Krankenhäuser funktionieren, was in der Medizin so los ist, dass ich da mit meiner fachlichen Expertise überhaupt den Grundstein für die Kinderklinik-Konzerte legen konnte. Also, dass ich die Probleme kenne, dass ich aber auch weiß, wie man sich in einem Krankenhaus verhalten muss und was ein Krankenhaus so braucht, damit wir als Verein wirklich was liefern können, was den Krankenhäusern auch hilft und nicht etwa noch ein zusätzlicher Ballast ist. Aber auch, glaube ich, so eine Teamentscheidung hilft meine Expertise ganz sehr, weil was ich mir so auch mitgenommen habe, ist das Treffen von Entscheidungen und das in einer entsprechend schnellen Geschwindigkeit. Also ich kann, glaube ich, ganz gut Entscheidungen treffen, die wirklich auch Sinn machen und muss dafür nicht ewig überlegen. Und das ist eine ganz große Stärke von mir, glaube ich.
Absolut. Weil manchmal hadert man ja mit seinen Entscheidungen oder denkt zu lang. Hast du da einen Tipp für uns zu mitgeben, wenn man schnell entscheidet?
Oh Gott, das ist natürlich schwierig, weil es könnte ja auch fahrlässig werden, wenn ich jetzt raten würde, bitte trefft eure Entscheidung immer ganz schnell, weil ich glaube, dann würde die eine oder der andere plötzlich vor der Situation stehen und denken, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Weil ich glaube, das ist natürlich, wenn man im Rettungsdienst ganz schnelle Entscheidungen treffen muss, dann hat man ja auch ein entsprechendes Fachwissen dahinter. Aber vielleicht kommt da auch so ein bisschen der Tipp her, den ich geben kann. Wenn man für eine Sache Expertin ist, also zum Beispiel, wenn man sein eigenes Projekt hat oder sich um seine eigenen Lebensfragen dreht gerade, man ist ja am ehesten auch die Expertin für sich selbst oder der Experte für sich selbst. Und dass man dann einfach ein bisschen auf sich auch vertraut, also dass das, was sich richtig anfühlt, dass man das in dem Moment auch macht. Denn auch wenn natürlich eine Ausbildung und auch Standardarbeitsanweisungen hinter so einem Rettungsdiensteinsatz stehen und man da nicht irgendwie sich gerade in dem Moment irgendwas ausdenkt, so ist es ja trotzdem auch so, dass das das beruht ja auf Dingen, ne? Also man muss ja trotzdem in dieser Situation, in der man sich befindet, nochmal flexibel entscheiden, was passt da jetzt. Also du kannst nichts aus dem Lehrbuch nehmen. Ne? Du weißt zwar, wenn jetzt da ein Patient vor dir sitzt, der einen Herzinfarkt hat, welche Medikamente gebe ich und wo ist jetzt mein Ziel und wie bringe ich den ins Krankenhaus und was muss ich bis dahin tun. Aber ob der Patient jetzt auf der Couch sitzt oder eingeklemmt zwischen Toilette und Badewanne oder ist der jetzt gerade mit der Situation, geht der da ruhig um oder ist der da total aufgewühlt? So, das weiß man ja in dem Moment nicht so. Und es ist auch nicht immer eindeutig so eine Diagnose. Und da kommt ganz viel so Bauchgefühl ins Spiel. Und da glaube ich, wenn man das jetzt mal auf so eine Welt von Herzensprojekten oder von Lebensentscheidungen überträgt, kann man, glaube ich, dann so sagen, da muss man dann aufs Bauchgefühl hören und die Kompetenz für sich selber, die bringt man einfach schon mit. So, und dann wird es schon gut. Also das ist vielleicht so das, was man mitgeben kann.
klingt ein bisschen nach Vertrauen in sich selbst da haben.
Richtig, das hast du gut zusammengefasst.
Soweit ich verstanden habe, bist du heute Hauptamt im Ehrenamt. Was vermisst du an deinem ehemaligen Job?
Ich muss vielleicht vorher kurz aufklären, man kann nicht hauptamtlich im Ehrenamt sein. Also man gibt dann natürlich das Ehrenamt irgendwann auf und hat, also wir haben bei uns im Verein, ist es so gewesen, dass unsere Struktur so gewachsen sind wie als Verein mit den Arbeitsaufgaben, mit den Mitgliedern, die wir haben, auch mit natürlich den Spenden, die wir generiert haben, so gewachsen sind, dass wir zum Glück nächste Schritte gehen dürfen, was immer dazu führt, dass wir, Gott sei Dank, weitere Kinder mit Kinderklinikkonzerten glücklich machen können. Und irgendwann stehen da aber auch Verwaltungsaufgaben dahinter und man hat eine Riesenverantwortung und kann das nicht mehr nebenbei nach 24-Stunden-Diensten machen, so wie ich das machen musste. Und dann muss man irgendwann sagen, okay, man zieht dann eine hauptamtliche Struktur drüber. Und da gab es eben bei uns die Entscheidung, dass es dann eine geschäftsführende Vorständin gibt, die ich bin. Und inzwischen ist auch meine Vorstandskollegin ins Hauptamt gewechselt. Also wir sind zwei geschäftsführende Vorstände und ist unsere Vorstandsstruktur aktuell ist eben hauptamtlich. Das heißt, es gibt, ne, das, wenn das jemand rechtlich hört, weil hier ist niemand hauptamtlich im Ehrenamt. Das muss ich also kurz klarstellen. Genau, aber ich kann dir sagen, dass ich aus dem alten Job auf jeden Fall vermisse, dass, also diesen Job an sich überhaupt, den Umgang mit Patienten. Also ich liebe den Job der Notfallsanitäterin, den ich vorher gemacht habe, unfassbar. Und ich mag es, mich um Menschen zu kümmern, denen es gerade nicht so gut geht. Und auch da irgendwie lösungsorientiert zu sein und einfach auch zu sagen, also so in der schlechten Situation so ein bisschen Mut zu machen, das darf ich in gewisser Art und Weise zwar immer noch, aber es ist halt schon was komplett anderes. Und ich mache gerade sehr viel das, was ich eigentlich nie wollte, nämlich einen Bürojob. Also deshalb vermisse ich es natürlich, einfach morgens auf die Rettungswache zu laufen mit meinem Körbchen voll Essen und meinem Bettzeug unterm Arm, weil wir hatten immer 24-Stunden-Dienste, konnten uns dann natürlich auch mal hinlegen und ausruhen. Und vermisse es einfach, mich hinzusetzen und zu warten, bis der Melder geht und der Einsatz reinkommt. Und dann einfach zu gucken, was der Tag bringt. Also so unplanbar sind meine Tage jetzt nicht mehr.
Aber jetzt sind bestimmt schon alle neugierig, wie kam es dazu, dass du dein Ehrenamt gefunden hast oder es dich gefunden hat?
Ja, das kam tatsächlich auch über den Rettungsdienst. Also wir sind schon im richtigen Thema. Es gab einen Einsatz mit einem jungen Mädchen, was mit dem Fahrrad schwer verunglückt war. Und das junge Mädchen hatte eine Hirnblutung und ich war gar nicht bei dem Einsatz selbst dabei, sondern ich musste dieses Mädchen im Rettungswagen in eine Spezialklinik verlegen. Also diese Hirnblutung musste weiter behandelt werden. Und trotzdem war dieser Unfall an dem Tag passiert und die Mama war mit dabei und ich saß eben hinten mit der Mama und dem verunglückten Kind im Rettungswagen und habe die Geschichte natürlich erfahren und war irgendwie hautnah dabei in diesen ersten Momenten voller Sorgen von der Familie und habe mich dann gefragt, was würde mir denn eigentlich helfen, wenn sich mein Leben, so wie es bei dem Mädchen der Fall war, von einer Minute auf die nächste ändert. Und ich war zu dem Zeitpunkt 19. Und bin sehr gern auf Konzerte gegangen und habe eben auch gemerkt, ja, also wenn für so eine lange Zeit alles anders ist, dann ist es aber, also bedingt das auch, dass man nicht auf Konzerte gehen kann, ne, dass man Freizeitaktivitäten nicht nachgehen kann. Und deshalb habe ich mich gefragt, warum nicht Konzerte ins Krankenhaus bringen. Und von der Idee habe ich meiner besten Freundin Nadja erzählt. Die hat dann gemeinsam mit mir die Kinderklinik-Konzerte gegründet. Nadja kannte nämlich eine A-Cappella-Popband aus Dresden, das ist meine alte Heimat. Und ja, da haben wir ganz klein angefangen. Also die haben wir dann eben einfach gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, ein Konzert für uns im Kinderkrankenhaus zu spielen. Und dann ging das mal mit einem ganz, ganz bunten Nachmittag los. Da hat unsere Familie Kuchen gebacken und da war noch ein Zauberer da, ein Poet und eben die A-Cappella-Popband und wir waren auch nur auf einer Station. Ja, aber das ist daraus geworden, aus diesem Einsatz. Und es kam eben so gut an, dass es dann immer weiterging.
Jetzt stellen wir das gar nicht so einfach vor, wenn man eigentlich was anderes gemacht hat, das aufzubauen. Wie hast du da das Wissen angeeignet, wie du da tust?
Also ich glaube, wenn man sich jetzt so vielleicht, also wenn man jetzt ein eigenes Projekt hat oder irgendwas selbst umsetzen will und man hört sich das jetzt an, dann kann ich eigentlich auch erstmal nur den Rat geben, dass man einfach losmacht, weil ich habe nicht nach diesem einen Konzert auf der Kinderstation gesagt, wo es ja, also es war ja ein ganz anderes Konzept als das, was wir jetzt machen, habe ich jetzt nicht gesagt, boah, das möchte ich jetzt professionalisieren und da möchte ich jetzt eine Struktur schaffen und das soll, und meine Vision ist, das soll bis hin zu Nightliner-Touren gehen und bis zu Angestellten oder so. Also das habe ich nie mir vorgenommen. Ich habe einfach eine Sache gehabt, die ich unfassbar gern mache. Und mit diesem ersten Konzert haben wir eben gemerkt, es funktioniert und haben dann immer weitergemacht. Also es war dann so, das erste Konzert war nur auf der Kinderkrebsstation und eine Erzieherin sprach uns an und sagte, Mensch, wir haben hier in der Uniklinik in Dresden noch viele weitere Kinderstationen. Wir fallen immer ein bisschen hinten runter. Es konzentrieren sich immer sehr, sehr viele Leute auf die Kinderonkologie, die auch in einem ganz anderen Gebäude ist. Wollte das auch mal bei uns machen. Und dann haben wir im nächsten Jahr das eben für alle Kinderstationen gemacht. Und danach bin ich nach Magdeburg umgezogen. Da hat wiederum mein engster Freund dort gesagt, Mensch, das, was ihr in Dresden macht, das funktioniert auch in Magdeburg. Und dann ging es in Magdeburg weiter. So, und ich habe das aber immer aus vollem Herzen gemacht, weil ich das wollte und weil ich Lust drauf hatte. So, und ich glaube, wenn man für so eine Sache so brennt und man merkt, die funktioniert, dann kommt das Fachwissen und die nächsten Schritte von ganz allein. Also wir waren immer ein junges Team, vor allem am Anfang mein Freundeskreis, die für die Sache gebrannt haben und die sich immer überlegt haben, was wäre denn noch möglich? Also gar nicht größenwahnsinnig zu denken, sondern es kam dann halt irgendwann, vielleicht ist es nicht mehr die A-Cappella-Popband aus Dresden, sondern können wir nicht mal eine große Band anfragen, die jeder kennt und Revolver hält. Das war unsere Lieblingsband damals. Standen da ganz oben bei uns auf dem Zettel. Und dann haben wir eben den ersten Preis gewonnen, den Jugendengagementpreis des Landes Sachsen-Anhalt und haben 1.000 Euro Preisgeld bekommen. Und Nadja und ich waren Anfang, Mitte 20 und wir waren so, die Leute erwarten jetzt was von uns, so völlig naiv, ne, 1.000 Euro und wir müssen jetzt der Welt was beweisen, weil die haben uns jetzt diese 1.000 Euro gegeben. Man muss sagen, wir waren damals noch nicht mal ein Verein und dieses Preisgeld war auch an überhaupt nichts gebunden. Wenn wir damit in den Urlaub gefahren wären, wäre das auch völlig okay gewesen. Aber wir haben halt so für dieses Projekt gebrannt und haben gesagt, nee, damit wollen wir einfach die bekannte Band anfragen, weil wir dachten schon von Anfang an, da müssen wir, also selbst wenn die ohne Gage spielen, dann müssen wir schon Reisekosten bezahlen oder so vielleicht. Naja, und das hat uns aber einfach irgendwie ermöglicht, immer dieses immer einen Schritt weiterdenken und dieses absolute Wollen und dieses Brennen fürs Projekt einen nächsten Schritt zu gehen. Und dann wurde es eben immer größer. Und vor allem haben wir Leute um uns herum versammelt, die uns nie aufgehalten haben. Also das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp für alle Menschen da draußen, dass man so ein bisschen eine Inventur im eigenen Umfeld macht und guckt, wem habe ich da. Und ich will auch gar nicht sagen, dass jemand, der sehr viel hinterfragt, jetzt ein schlechter Mensch in deinem Umfeld ist. Gar nicht. Es ist ja auch wichtig, dass mal jemand sagt, hey, das ist vielleicht, also da gibt es vielleicht den und den Haken. Aber wenn du was aufbauen willst und du dir schon sicher bist, das ist das, was ich unbedingt machen will, dann geh doch bitte zu den Menschen, die dich supporten. Die sagen, die vielleicht sagen, okay, da gibt's den Haken und gleichzeitig glaube ich an dich, dass du das schaffst. Und genau diese Menschen habe ich um mich versammelt. Und das hat uns, glaube ich, so einen unfassbaren Schub verpasst. Und die habe ich auch, also da gibt's auch sehr viele Menschen, also ich achte da sehr drauf, dass ich genau die Menschen weiterhin um mich habe. Nicht diejenigen, die sagen, oh, und wenn das schief geht und um Gottes Willen so, sondern die Leute, die sagen, ja, und wenn das schief geht, dann werden wir dafür eine Lösung finden. Also man kann nicht die ganze Zeit in Angst vor der Angst leben. So. Also du brauchst Leute, die dich pushen.
Ja, sehr cool. Und wie war das dann mit Revolverheld?
Das war natürlich total aufregend. Also das war natürlich der Zauber der ersten großen bekannten Band, die wir angefragt haben. Und ich kann mich auch auf jeden Fall noch an mein Gefühl erinnern, als die dann auf den Hof gekommen sind. Also wir haben damals das Kinderklinikkonzert im Hangar des Magdeburger Rettungshubschraubers, der DRF-Luftrettung veranstaltet. Der Hangar ist genau gegenüber eines Krankenhauses, die auch eine Kinderklinik hat. Wir haben dann die ganzen Kinder im Krankenhaus, die mobil waren, in diesen Hangar eingeladen. Und das war alles total aufregend, weil plötzlich dieser Hangar vom Hubschrauber, das ist ja einfach eine Garage für den Hubschrauber und es sieht nicht schön aus. Und plötzlich hatten wir halt eine Firma, die uns unterstützt hat und diesen Hangar mit so schwarzen Bühnenmoltern abgehangen hat, damit alles ein bisschen schöner aussieht. Ne? Da wurden plötzlich Stühle angeliefert, da wurde eine kleine Bühne gebaut durch diese Veranstaltungsfirma. Und Dann kam diese Band und dann stand so meine Lieblingsband wegen mir vor mir. Das war natürlich ein wahnsinniges Gefühl. Aber was immer super wichtig war für uns, was wir in dem Moment natürlich noch nicht so wussten, also die Revolverheld-Jungs haben uns sehr genau beobachtet und fanden das richtig toll, was wir da machen. Und haben uns auch immer zugesichert, wenn ihr Unterstützung braucht, wir sind für euch da. Also sie waren immer sehr, sehr begeistert von dem, was wir da machen. Und tatsächlich ist es auch so gewesen, dass ein paar Jahre später, 2017, dann wir das Gefühl hatten, dass wir gern Max Giesinger für uns gewinnen wollen. Und es war aber eine Phase, wo Max Giesinger gerade mit 80 Millionen überall durch die Decke gegangen ist, ganz, ganz, ganz viele Konzerte gespielt hat, 100.000 Termine hatte und natürlich nicht auch noch auf uns gewartet hat. Und dann hatte ich Kontakt mit Johannes Strate, dem Frontmann von Revolverheld, und der meinte, na Mensch, und wie läuft's und kann ich irgendwas für euch tun? Und da habe ich gesagt, naja, wir haben eben den Max gefragt und wir würden uns total freuen, wenn der das macht, aber die haben noch nicht geantwortet. Und dann meinte Johannes zu mir, den Max wollt ihr? Na, ich rufe den mal an. So. Und dann hat Johannes Max Giesinger angerufen und tatsächlich hat sich 2 Tage danach der Manager von Max gemeldet und hat uns das zugesagt und hat gesagt, dass die eben auch ein Kinderklinikkonzert spielen. So. Also wenn man da jetzt mal zurückdenkt, weil du mich ja gerade gefragt hast, das hat dieses Revolverheld-Konzert bedeutet, das war ja, ohne dass wir das in dem Moment wussten, ein wahnsinnig wichtiger Schritt für uns. Das war nicht nur die Aufregung, da kommt die Lieblingsband, sondern das war wirklich, also ich würde heute das große oder die große Phrase drüber schreiben, Mut wird belohnt. Einfach naiv nachgefragt, sie kommen. Und wir haben natürlich auch uns darauf vorbereitet und haben alles da reingegeben, dass sie sich wohlfühlen. So, und das haben die gemerkt. Und da hat es dann angefangen zu menscheln am Ende. Und dann waren die eben bereit, auch weiterzuhelfen. Also, wie gesagt, da stand auch nicht drüber, das ist jetzt der Tag, der euch noch ganz viel im Leben bedeuten wird in diesem Moment. Das hat man jetzt erst im Nachhinein, in der Reflexion weiß man erst, wie wichtig dieser Tag war und dieses Aufeinandertreffen.
Meistens ist es ja eine große Phase des Durchhaltens, auch, dass man viel arbeitet, bis alles Mögliche ist. Was war das, was die unterstützt hat, da dran zu bleiben, die große Vision?
Ich glaube, sind immer die Kinder, die mich dazu gebracht haben, durchzuhalten. Also es ist immer der Moment gewesen, wo wir dann in der Klinik stehen und wo ich die Kinder sehe und auch die Reaktion der Eltern. Also dort merkt man ganz deutlich auch, wie viel Druck und Stress dann oft abfällt von denen. Und das ist aber immer das, was mich so angetrieben hat. Und heute, nach fast 15 Jahren Kinderklinikkonzerte, würde ich sogar noch erweitern, dass es auch das Klinikpersonal ist. Am Anfang waren wir gar nicht so drauf ausgelegt oder war das gar nicht unser Fokus, dass wir auch das Klinikpersonal damit erreichen. Aber inzwischen, nach den ganzen Touren, würde ich dir auch sagen, es ist unbedingt auch das Klinikpersonal. Die sagen uns eben ganz oft auch, wir kommen hier nie zusammen auf der Station. Wir sind zwar alle hier, aber wir kommen nie zusammen. Wir sehen uns oft nicht. Ne? Jeder macht so sein eigenes Ding. Und wir singen hier eigentlich auch nie. Diesen Satz habe ich so oft gehört. Und wenn man sich das mal überlegt, warum wird denn in der Kinderklinik eigentlich nicht gesungen? Also es ist so professionalisiert und es geht nur um diesen Prozess und gar nicht um den Menschen. So. Und da denke ich mir so, eigentlich, und da kann ich ja von mir erzählen, ne? Wenn man so einen sozialen Beruf lernt, dann macht man das ja nicht, weil wir in Deutschland einen Rettungsdienst sicherstellen müssen oder weil wir einen Krankenhausbetrieb sicherstellen müssen, sondern dafür entscheidet man sich ja, weil man den Menschen helfen will. So. Und plötzlich ist man in dem Beruf und dann kommt der Mensch zu kurz. Und das habe ich eben auch gemerkt, dass man mit diesen Kinderklinikkonzerten dann plötzlich auch alle wieder daran erinnert, warum sie Dinge tun. Also das Klinikpersonal, dass sie ja eigentlich auch für die Kinder da sein wollen, was ihnen oft genommen wird durch die Krankenhausstruktur. Und dass sie eben plötzlich doch auf Station stehen und ja einfach mal für ihre Patienten da sind oder auch den Fortschritt der Patienten dann beobachten können. Oder ich muss kurz korrigieren, die sind natürlich für ihre Patienten da, aber dass sie außerhalb der Medizin für ihre Patienten auch mal da sein können. Genau, und dann ist es für mich eben auch zu sehen, wie die Kinder reagieren. Also, dass die plötzlich Dinge können, die sie vielleicht nur unter Schmerzen können, wo sie aber beim Tanzen, Klatschen und Singen ihre Schmerzen vergessen. Und eben die Eltern, die ihre Kinder plötzlich fröhlich sehen und von denen alles abfällt und die eben auch mal abschalten können für ein paar Minuten des Konzertes. Und das war immer das, was mich angetrieben hat, weil es ist auch tatsächlich so, was du gesagt hast. man wird auf so einem Weg, so einen Verein zu gründen oder so ein Projekt groß zu machen, auch immer wieder zu Boden gedrückt. Also es gibt immer wieder negative Phasen und es gibt auch immer wieder Momente, wo man zweifelt, ob das gut ist, was man da tut oder ob man das noch durchhält. Und deshalb ist es total wichtig, dass man was hat, was einen antreibt. Und ja, das war immer das Konzert selbst und eben die Menschen speziell, die man damit erreicht.
Wie ist dir mit der Doppelbelastung gegangen? Ab welchem Punkt hast du gesagt, jetzt geht's wirklich nicht mehr? Weil es ist natürlich für Aufwand.
Also du meinst ja die Doppelbelastung Rettungsdienst Kinderklinikkonzerte?
Ja.
Genau, also das ist eine ganz wichtige Frage, weil das war auch ein Schlüsselmoment in dieser ganzen Phase der Kinderklinikkonzerte. Also ich hatte da ja ein Herzensprojekt und das war erstmal nur ein Hobby und das ist immer weiter gewachsen. Und gleichzeitig hatte ich 24-Stunden-Dienst im Rettungsdienst, habe erst noch in Vollzeit gearbeitet. Also da reden wir teilweise über 15, 24-Stunden-Dienste im Monat und habe dann irgendwann in Teilzeit gearbeitet, aber auch das hat mir nicht mehr geholfen. Also das Projekt war so weit gewachsen, dass ich nach 24-Stunden-Diensten ins Büro gefahren bin. Dort hatten wir eine Dusche, dort habe ich geduscht und dann habe ich 12 Stunden weitergearbeitet. So. Und dann hatte ich vielleicht noch einen Tag frei, wenn ich Glück hatte, den ich aber garantiert auch für den Verein gearbeitet habe und bin wieder auf die Wache gefahren. Und dann ging das von vorne los. Und irgendwann war ich so erschöpft, bin ständig krank geworden, dass ich gemerkt habe, irgendwann, so kann ich nicht mehr weitermachen. Also der Punkt, wo es an meine eigene Gesundheit ging, der war für mich so ein Hallo-Wach-Moment, irgendwas zu ändern. Und erstmal hatte ich ehrlich gesagt auch gar nicht die Lösung. Also es war nicht im ersten Schritt so, dass ich gesagt habe, okay, dann kündige ich jetzt den Rettungsdienstjob, weil da brauchst du ja im Verein auch ein gewisses Budget dazu. Und ich war auch wirklich eine sehr lange Zeit relativ verzweifelt. Also ich habe mich schon gefragt, muss ich mein Herzensprojekt, was so vielen Menschen was bedeutet, jetzt eigentlich aufgeben? Einfach, weil es nicht mehr geht, weil es mir meine Gesundheit kostet, aber nicht, weil es das Projekt ist und das so schlimm ist, sondern einfach nur aufgrund dieser Doppelbelastung.
Was hat dir geholfen, in dem Moment diese Verzweiflung auch auszuhalten? Weil ich glaube, man muss oft durchgehen, dass es wieder besser wird.
Ich glaube, mein Grundvertrauen, was ich immer in mir habe, dass alles schon gut wird. Also ich glaube, weil du hast ja vor uns gefragt, was hast du aus dem Rettungsdienst mitgenommen, dass das auch ein bisschen daherkommt. Natürlich wird im Rettungsdienst nicht in jeder Minute und bei jedem Einsatz alles gut. Aber wenn ich dann nicht an die Patienten denke, sondern an mich als Notfallsanitäterin, habe ich halt schon gelernt, auch wenn man den schlimmsten Einsatz erlebt, den man sich vorstellen kann, kann man danach weiterleben. Also das ist ja auch irgendwie die Superpower, die Rettungskräfte haben müssen, sich irgendeine Strategie zu überlegen, wie sie mit dem umgehen, was sie da sehen und dass sie wieder Lösungen finden. Also dass das nicht unser eigenes Leben beeinflusst, das Schicksal der anderen. Und ich glaube, dass es schon so ist, man hat ja schon Einsätze auch im Verlauf, nicht nur an der Ausbildung, wie damals der Einsatz mit dem kleinen Mädchen, sondern dass man mal Einsätze hat, die einen länger beschäftigen. Und daraus habe ich mir schon mitgenommen, es gibt Wege, auch schlimme Sachen, die scheinbar nicht zu verarbeiten sind, zu verarbeiten. Und es geht weiter. Und es ist immer bei mir auch so gewesen, auch für die Familien, die jetzt ein schlimmes Schicksal erlebt haben, die meine Patienten waren in dem Moment. Für die wird es auch weitergehen, auch wenn das im ersten Moment nicht so aussieht. So, also die Natur hat uns sehr viel mitgegeben, dass wir sehr, sehr, sehr schlimme Sachen überstehen können. So, dieses Wissen habe ich und dieses Urvertrauen, dass man selbst aus schweren Phasen gestärkt hervorgehen kann. Und ich glaube, das hat mir immer geholfen, dass ich immer gedacht habe, das ist schon alles für irgendwas gut. Also ich glaube, und das ist auch was man haben muss. Also entweder du hast es oder du hast es halt nicht. Aber ich hatte irgendwie immer diese Positivität in mir. Das ist jetzt zwar richtig doof, aber da wird noch was Gutes draus wachsen und es wird eine Lösung geben.
Und wie hat sie die Lösung dann gezeigt? Hat das lang gedauert oder war sie eher kurzfristig, dass du dann einen Weg durchgesehen hast?
Ich glaube, es war so eine Mischung aus Glück und harter Arbeit, die ja auch leider zu meinem gesundheitlichen Zustand geführt hatte. Aber es war tatsächlich so, dass ich eine lange Zeit gerade krank war, weil es mir einfach nicht gut ging. Und ich mich... Also es war eben diese Phase, wo ich mich gefragt habe, es muss sich was ändern. Und da ist es eben so gewesen, es war auch die tiefste Corona-Zeit, aber es war eben schon wieder so, dass man Konzepte hat, mit Corona umzugehen. Und wir hatten gerade wieder unser erstes Kinderklinikkonzert und kurz darauf Dieses Kinderklinik-Konzert hat auch Max Giesinger mit Nico Santos, also die beiden Vereinspaten von uns, haben das gespielt. Und kurz darauf, auf dieses Konzert, ist Max zu einem Charity-Golf-Turnier geflogen. Und da war es eben so, dass wir schon wussten, wir kriegen da durch seinen Auftritt eine Spende von 25.000 Euro. Das hätte jetzt mein Problem nicht geklärt, aber es kam alles ganz anders. Es war eben bei diesem Charity-Golf-Turnier so, dass er dort berichtet hat, was wir machen, von unserer Arbeit erzählt hat und dass diese ja wohlhabenden Leute, die auf diesem Golfturnier waren, gesagt haben, sie möchten noch ein bisschen mehr geben. Und dann hat dort jeder eben von den Menschen, die dort waren, nochmal das Portemonnaie aufgemacht und dann kam er letztendlich mit 75.000 Euro wieder zurück. So. Und dann wusste ich in dem Moment, okay, da kann sich jetzt was ändern. Ich wusste auch noch nicht sofort, das wird jetzt meine Stelle, aber ich wusste, das bringt uns jetzt voran. Und dann haben wir zum Glück ganz tolle Menschen in unserem Umfeld, auch einen Wirtschaftsberater und der hatte immer auch den Blick aufs Menschliche. Und der hat dann Klartext mit uns geredet. Also der hat dann gesagt, okay, ihr könnt jetzt eure Nicole kaputt machen und einfach dieses Geld in einfach nur weiter Konzerte machen, stecken. Oder ihr investiert jetzt auch in das Personal und in eine Struktur und schafft jetzt eure erste Stelle. Ihr könnt das jetzt. Und ihr könnt nicht immer nur an andere denken, wenn ihr euch damit kaputt macht. Ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Botschaft, weil ich glaube, also ich finde es voll schön, mit dir darüber zu reden, weil ich glaube, man würde eher darüber reden, ah ja, die machen das so toll, die glücklichen Kinder, und dann machen die das auch noch ehrenamtlich und keiner von denen will Geld haben. Und weißt du, also man würde da immer so einen Schein drüber legen, dass da was ganz toll ist, aber irgendwie legst du letztendlich auch darüber, also, oder warst du auch so einen Schein, dass es gerade ganz toll ist, dass sich alle gerade ganz doll kaputt machen? Und das ist so für mich dann der Punkt gewesen, auch zu sagen, naja, unser Wirtschaftsberater hat auf jeden Fall recht. Also das Einzige, was jetzt passiert, wenn wir dieses Geld nur für Konzerte einsetzen, für weitere Konzerte, ist, dass wir kaputt gehen und dann gibt's irgendwann keine Konzerte mehr. Und dann war es eben so wichtig zu sagen, okay, wir investieren das Geld im Personal. Und so kam es dann. Daraus wurde dann meine erste Stelle. Und dann bin ich am 1.4.2022 als hauptamtliche Vorständin in den Verein gegangen.
Und was hat sich seitdem in deinem Leben geändert?
Alles ungefähr. Also natürlich, also ich habe immer gesagt, man lernt nochmal einen neuen Beruf. Also auch wenn man eine gewisse Expertise mitbringt, wenn du plötzlich eine Führungskraft bist, und plötzlich was ganz anderes machst, dann kannst du nicht einfach so weitermachen wie bisher und dann bleibt auch nicht alles gleich einfach. Dann ändert sich dein ganzer Alltag. Also ich kann dir auch, das habe ich noch nie erzählt, aber am allerersten Arbeitstag, den ich allein im Büro hatte, saß ich da und habe mich wirklich verwundert umgeguckt und habe gedacht, wie ist das jetzt passiert? Also ich wusste auch erstmal gar nicht, was ich machen soll. Also natürlich kannte ich meine Aufgaben, aber ich wusste gar nicht, wie ich das jetzt strukturiere. Und das ging auch erstmal noch schief, weil ich habe irgendwann auch einfach den ganzen Tag gearbeitet und habe gemerkt, ah, morgens ab um 8 rufen mich Kliniken an, so Künstlermanagements, die rufen eher so ab Mittag an und meine Ehrenamtlichen wollen abends was von mir. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt habe ich von 8 bis 23 Uhr gearbeitet, das kann auch nicht die dauerhafte Lösung sein. Also dann fängst du wirklich an, Strukturen zu schaffen für dich selbst. Und da kannst du ja auch, du kannst zwar mit anderen Vereinen netzwerken und kannst die um Rat fragen, aber du musst ja für dich eine eigene Lösung finden. Also das, was wir machen, das gibt's so nicht nochmal. Also ich kann nirgendwo abgucken und es sagt mir auch niemand, was ich zu tun habe. So. Und das hat sich geändert. Es hat sich einfach wirklich so, natürlich auch, ich genieße auch den Vorteil, dass ich mich selbst organisieren kann, dass ich die Freiheit habe zu bestimmen, wie ist der nächste Schritt, dass ich, aber natürlich hat sich auch eine gewisse Öffentlichkeit geändert, ne? Also wir haben ja jetzt auch gerade einen riesengroßen Preis gewonnen in Deutschland, nämlich die Goldene Henne. Es ist ein großer Fernseh- und Publikumspreis. Und das ist nur eine von vielen Sachen, die sich auch geändert hat, dass eine gewisse Öffentlichkeit auf uns guckt, dass sehr viele Leute das sehr toll finden, was wir machen, was wiederum aber auch einen gewissen Druck für mich bedeutet. Es haben Leute sehr viele Erwartungen an mich. Und das muss ich auch erstmal rausfinden. Wie sind die Erwartungshaltungen? Was wird von mir verlangt? Und dann muss ich Lösungen dafür finden, denen allen gerecht zu werden, damit die letztendlich auch alle mein Herzensprojekt weiter unterstützen und wir das große Ziel, nämlich viele Kinder glücklich zu machen, auch erreichen können. Ja, und das ist eben wirklich 90% Büroarbeit, 10% noch in den Kliniken und an ganz vielen Tagen ganz weit weg von der eigentlichen Sache. Also da wird es halt dann sehr, sehr verwaltungsmäßig. Es sind wichtige Entscheidungen zu treffen. Ja, und das hat sich halt komplett geändert. Also mein ganzer Alltag im Prinzip. Und auch sehr wenig zu Hause zu sein, ist ein Thema, ne? Im Rettungsdienst war ich logischerweise sehr viel zu Hause, wenn ich keinen Dienst hatte. Aber jetzt, ich bin auch gerade unterwegs. Also ich bin sehr viel in Hamburg, habe da sehr viele Kontakte, mit denen ich sprechen muss, damit wir weiterkommen, damit wir nächste Schritte gehen können. Ich muss sehr viele Kliniken besuchen, viele Termine wahrnehmen. Also das ist jetzt halt auch ganz anders als vorher.
Und wenn wir in die Zukunft schauen und uns in 3 Jahren wieder hier treffen würden, wenn es gut gelaufen ist, was hat denn in der Zwischenzeit für dich getan?
Also wenn es gut gelaufen ist, dann dürfen wir das immer noch machen. Das ist das allergrößte Ziel. Aber ich würde mir wünschen, dass sich in 3 Jahren das auch die Situation mal so geändert hat, dass wir nicht immer alle komplett fertig sind und irgendwie am Rande sind, weil das muss man auch sagen. Ne? Das klingt alles so toll, dann gewinnen sie Preise und dann sind sie im Fernsehen und dann dürfen sie ihr Hobby zum Beruf machen. Aber was wir halt trotzdem haben durch das enorme Wachstum, wir haben wahnsinnig volle Tage, wir sind oft wahnsinnig erschöpft und es ist auf jeden Fall nicht mein Ziel, dass ich das so durchziehe, damit das immer so bleibt, sondern ich möchte einfach gerne Lösungen und eine Struktur finden dafür, dass wir das machen können, ohne immer wieder Gefahr zu laufen. Und da kommen wir ja so ein bisschen her, die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und deswegen wäre es in meiner Optimalvorstellung so, dass der Verein so gewachsen ist, aber dass man nicht einfach nur mehr Konzerte macht, sondern dass man auch eine gewisse Grundstruktur hat, die es uns ermöglicht, auch irgendwie nebenbei noch ein Privatleben zu haben und einfach auch Kraft zu haben für unsere so wichtige Arbeit.
Ja, viel Erfolg dabei, ein wichtiges Ziel, finde ich. Zum Schluss würde ich dich gern bitten, ich bitte alle meine Gäste immer um einen Tipp für Menschen in Veränderung oder zur Findung der beruflichen Reise, was du auf Lager hast.
Ich glaube, einfach machen. Also ich habe das, glaube ich, im Gespräch schon ganz oft jetzt gesagt, dass es für mich gibt es nicht das eine Erfolgsrezept, was man jedem Menschen überreichen kann und wo man dem sagen kann, wenn ich dir das jetzt gebe und du das befolgst, dann wird es funktionieren. Sondern ich glaube, man muss Selbstvertrauen haben, einen gewissen Glauben an sich selbst und man muss dann auch einfach losmachen. Das kann natürlich auch schief gehen, weil ich glaube, davor haben wir immer alle Angst. Was ist denn, wenn das schief geht? Und natürlich ist das realistisch, dass auch mal was nicht funktioniert. Aber ich glaube, man muss sich dann auch fragen, was wäre denn das Schlimmste, wenn es nicht funktioniert für einen selbst? Und einfach dann mit dieser Angst umgehen und sagen, okay, wenn ich einfach nur Angst vorm Scheitern habe, dann ist es halt eine Möglichkeit natürlich auch, dass ich scheitere. Aber dann habe ich es wenigstens versucht. Ich sitze nicht da mein ganzes Leben und ärgere mich, dass ich irgendwas, was ich schon immer machen wollte, nicht versucht habe. Und ich glaube, das ist so mein wichtiger Tipp, dass man es dann einfach machen muss und sich überlegen muss, wie gehe ich damit um, wenn es nicht funktioniert und sich nicht selber verurteilt für einen Scheitern? Also ich glaube, das ist immer so, man hat immer wahnsinnig viel Angst in der Regel davor, dass irgendwas schief geht und viele kommen dann wahrscheinlich einfach nicht ins Tun und das ist ein Problem und da würde ich einfach gern Mut machen, auch mal das Risiko einzugehen zu scheitern.
Danke, guter Tipp. Bist du irgendwo gescheitert am Weg?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also aber es war ja nie, also das ist ja nicht so gewesen, dass man das hätte vorhersagen können. Also an dem Punkt, worüber ich auch gerade gesprochen habe, wo es gesundheitlich nicht gut ging, hätte es genauso passieren können. Also es wäre für mich schon ein persönliches Scheitern gewesen, wenn ich das Projekt hätte aufgeben müssen. Aber ich würde eher sagen, ich bin gewachsen. Und natürlich gingen da Dinge schief oder haben sich nicht so erfüllt, aber gescheitert würde ich nicht sagen. Also wenn man, glaube ich, drauf guckt auf das Projekt, dann kann man schon sagen, es war erfolgreich und es hat alles funktioniert. Aber es war auf jeden Fall nicht klar, dass es funktioniert. Es hätte auch schief gehen können. Ja.
Auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Projekt und danke für deine wertvolle Arbeit und danke, dass du auch Einblicke in den Weg gegeben hast für uns.
Sehr gern, danke für deine schönen Fragen und ja, für den tollen Input auch, der durch deine Fragen kommt. Ich finde es immer ganz schön, wenn man solche Fragen gestellt wird, fängt man sich nämlich an, auch mit sich selbst nochmal anders auseinanderzusetzen. Das sind nämlich auch nicht die typischen Interviewfragen, die mich sonst die mir sonst immer gestellt werden. Bei anderen Interviews geht es immer sehr viel überhaupt nicht um mich, sondern wie ist das für die Kinder und wie ist es mit den Künstlern zu arbeiten und so. Und ich finde das immer so schade, weil genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist nämlich das, was die eigentlichen Herausforderungen unserer Arbeit sind. Immer wieder Kompromisse mit sich selbst einzugehen, immer wieder zu wachsen, immer wieder aufzustehen.
Ja.
Genau, deswegen vielen Dank für deinen tollen Podcast.
Dankeschön für das schöne Feedback. Ich nehme heute mit, wie kräftezehrend es ist, ein Projekt nebenbei aufzubauen und dass man dabei sich selbst nicht vergessen sollte. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel mitnehmen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.